Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen in einer weiteren Folge der Gesundheitswerkstatt. Heute habt ihr zwei wunderbare Frauenstimmen am Mikrofon. Ich sitze nämlich hier mit der lieben Simone Hoffmann, das ist eine ärztliche Kollegin von mir, und wir möchten uns heute über das Thema Wärme unterhalten. Herzlich willkommen, Simone.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und schicke warme Grüße an alle Hörer und Hörerinnen raus.
Schön. Ich stelle dich einmal kurz vor, bevor ich das Thema noch ein bisschen einführe. Und zwar bist du auch Allgemeinärztin und hast hier eine kleine, wunderschöne Praxis in Prien am Chiemsee für kassenärztliche Allgemeinmedizin, bietest aber auch ganz viel integrative Medizin an, wo wir sicher gleich noch mal ein bisschen genauer hören, was deine Praxis und deine Arbeit auch so besonders macht und auch vieles man dort findet, was man eigentlich gar nicht in so einer klassischen Praxis erwartet. Und du bist Allgemeinärztin, hast aber auch, wie viele Allgemeinärzte, in ganz vielen unterschiedlichen Fächern schon gearbeitet, in der Frauenheilkunde, in der Orthopädie, in der Psychosomatik, und hast eine spannende Promotion auch gemacht, hast mir vorhin erzählt, in der Geburtshilfe, und hast auch ein Buch veröffentlicht. Eins bisher, oder? Sind es schon mehr?
Bisher eins. Das zweite ist gerade in Arbeit.
Oh, toll. Schön. Und ja, heute möchtest du uns zu dem Thema Wärme erzählen? Und in unserem Podcast hier in der Gesundheitswerkstatt geht es ja eigentlich immer um langfristige Gesundheit. Was können wir selber tun, um langfristig gutes Wohlbefinden und gute Gesundheit beizubehalten? Und ihr kennt ja unsere Themen, es geht viel um Bewegung, um Schlaf, auch um Ernährung und auch den Umgang mit Stress. Das sind auch so ganz gängige, geläufige Säulen inzwischen der Gesundheit: Schlaf, Ernährung, Bewegung, Stress. Und du, Simone, sagst, eigentlich müsste man das Thema Wärme auch noch als eine weitere Säule daneben stellen. Warum ist das so?
Ja, genau. Ich glaube, Wärme müsste eigentlich die fünfte Säule sein in diesem dann Quintett, weil die Wärme ein Thema ist, das für unsere Gesundheit total wichtig ist. Wenn man in die wissenschaftlichen Publikationen reinguckt, versteht man das auch schnell, warum das so ist. Das Thema Wärme ist aber noch total unterbelichtet in den vielen Diskussionen und Gesprächen, die gerade zum Thema Gesundheit so laufen. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren ändern. Und ich glaube sogar, wir können an dieser Stelle mal einen ganz neuen Begriff in die Welt bringen, nämlich die Thermoregulationsvariabilität.
Thermoregulationsvariabilität.
Mal ganz analog zur Herzratenvariabilität, von der wir ja inzwischen wissen, wie wichtig sie ist oder was für ein guter Biomarker sie eigentlich ist, um über unsere Gesundheit Auskunft zu geben. Genauso ist es nämlich mit der Thermoregulationsvariabilität auch. Wir wissen inzwischen, wenn wir diese Studien gelesen haben, dass unsere Wärme ein ganz atmendes System ist, in das bei Männern einen Rhythmus macht, nämlich einen Schlaf-Wach-Rhythmus, und bei Frauen dazu noch den Rhythmus des Zyklus. Und wir wissen, wenn sich das einschränkt, wenn das eng wird, dann ist unsere Gesundheit in Gefahr und wir sollten tätig werden. Das ist genauso wie zum Beispiel mit der HRV, der Herzratenvariabilität. Wenn die sich einschränkt, wenn der Herzrhythmus starr wird, dann wird es gefährlich. Und genauso ist es mit der Wärmeregulation auch.
Cool, und ich denke mir jetzt gerade, also diese ganzen Smartwatches, die spucken das ja inzwischen so aus, diese Herzratenvariabilität. Ich weiß noch, als ich glaube, vor 10, 15 Jahren diesen Begriff das erste Mal gehört habe, ich fand ihn erstens total sperrig und dachte mir, was wollt ihr denn damit? Und jetzt ist es irgendwie so ein Begriff, der in aller Munde ist. Und gleichzeitig ist es ja ein Messwert, auf den wir eigentlich wenig Einfluss haben. Also vielleicht können wir mit Entspannung und mit Schlaf und so darauf Einfluss nehmen, aber es ist erstmal so ein diagnostischer Wert. Und bei der Wärme, sagst du, ist es jetzt ähnlich, wenngleich man vermutlich auf die Wärme ein bisschen mehr Einfluss nehmen kann.
Ich glaube sogar, dass wenn wir auf die Wärme Einfluss nehmen, dass wir auf die Herzratenvariabilität auch Einfluss nehmen. Weil der Witz ist ja, dass all diese körperlichen Rhythmen, all diese Biorhythmen ganz eng miteinander verschränkt sind. Wir könnten auch noch das Immunsystem und die Hormone, alles Mögliche, Leberrhythmus, Nierenrhythmus, alles Mögliche dazu nehmen und würden sehen, wenn wir an einer Stelle in diesem System Verbesserung schaffen, verbessern wir eigentlich strahlenförmig alle anderen Biorhythmen mit. Und das ist ja das Wunderbare, dass man über diese ganz verschiedenen Wege eigentlich immer zum Gleichen kommen kann, nämlich gesünder zu werden.
Erklär uns das nochmal genauer, was es so mit dieser Wärmeregulation auf sich hat. Also wie erkennen wir die, wie messen wir die? Also also meine Herzratenvariabilität spuckt mir meine Uhr jetzt so sozusagen aus. Wie mache ich das mit der Wärme?
Ja, ich bin schon gespannt, wann die ersten Sportuhren auch einen Thermosensor einbauen. Eigentlich, es gibt schon so Thermoarmbänder zu kaufen, die kosten nur 8 €. Kann man im Internet mal gucken. Wenn man Lust hat, sich das mal zu messen, kann man sich das besorgen. Ich werde das für die Praxis jetzt einkaufen.
Ach cool.
Damit ich das den Leuten anlegen kann.
Ach, wie spannend.
Und die zirkadiane Rhythmik der Wärme läuft in groben Zügen so, dass wir zum einen mal erstmal unterscheiden müssen zwischen der Körperkerntemperatur, also das ist die Temperatur in unserem Körperinneren, da wo die Organe sind. Wahrscheinlich gehört unser Gehirn auch dazu. Und der peripheren Körpertemperatur, darunter versteht man Haut, Extremitäten, Hände, Füße. Und wenn wir so einen Schlaf-Wach-Rhythmus angucken, ich sage auch oft Tag-Nacht-Rhythmus, das ist für die Menschen, die nachts arbeiten, ein bisschen gemein, aber die können sich dann denken, was ich meine. Wenn man sich also so einen Tag-Nacht-Rhythmus anguckt, dann ist es so, dass wenn wir einschlafen, sinkt die Körperkerntemperatur und das tut sie, indem die periphere Körpertemperatur ansteigt. Also die Gefäße der Haut öffnen sich, das Blut geht verstärkt in die Haut und strahlt die Wärme ab. Also wenn wir einschlafen, sinkt die Körperkerntemperatur und die periphere Körpertemperatur steigt an. Und über die Nacht wird dieser Effekt immer stärker und stärker. Das ist also ja was man als einen Prozess sehen muss. Das ist nicht so wie ein Hebel, der umgelegt wird. Und am Morgen, wenn wir aufwachen, ist die Körperkerntemperatur am tiefsten und die periphere Temperatur am höchsten und dann wachen wir auf und dann zack, innerhalb von Minuten reguliert der Körper um und fängt jetzt an, die Körperkerntemperatur anzuheben und die periphere Körpertemperatur abzusenken. Das merken wir ganz gut, wenn wir morgens aufstehen, dann frösteln wir oft erstmal ein bisschen. Mhm. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil da merken wir, aha, gerade mit dem, zum Beispiel, wenn wir sogar zittern müssen, der Körper hat sofort gecheckt, jetzt ist Wachsein dran und tut alles dafür, zum Beispiel auch, indem man zittert, dass die Kerntemperatur angehoben wird. Es gibt dann nochmal am Nachmittag so einen kleinen nachtähnlichen Zustand, so einen kleinen schlafähnlichen Zustand, aber nur im Kleinen. Und dann in der nächsten Nacht geht's wieder von vorne los.
Spannend. Das heißt, es geht um diesen Wechsel zwischen Innen und Außen oder diese Wärmeverteilung oder Kälteverteilung. Also eben gar nicht so einen genauen Messwert, sondern eben dieses Variieren und die Verteilung innerhalb des eigenen Organismus zwischen innen und außen, oder?
Genau, ja. Also man kann das ja als so eine Art von Atmung auch beschreiben. Das strahlt ja auch über unseren physischen Körper hinaus.
Mhm.
Finde ich auch mal spannend, ne? Die Wärme ist ja eigentlich größer als wir. Wir spüren das, wenn wir in einem halben Meter Abstand zu einem Menschen stehen, dann spüren wir dessen Wärme. Ne?
Mhm.
Und diese Wärme zieht eben stärker nach außen und zieht stärker nach innen, je nachdem, ob wir wachen oder schlafen. Und es kommt eben darauf an, wenn wir jetzt über Gesundheit nachdenken, dann kommt es darauf an, dass dieses Einziehen und Ausziehen der Wärme in unser Körperinneres und raus, dass das dass so stattfindet, dass der Umfang dieser Wärmedifferenz groß genug ist. Also wir möchten eigentlich, dass diese Thermoregulationsvariabilität, dass die schön groß ist, das ist dann ein Zeichen von Gesundheit.
Spannend, also es ist ein, so wie ein Atmen oder ein Schwingen und je besser man da schwingen kann, desto gesünder ist man.
Genau, das kann man erstmal grob so festhalten.
Ha. Jetzt würde mich schon an dieser Stelle interessieren, woher du das weißt oder woran du das festmachst. Ja, also sicherlich aus einer persönlichen Erfahrung. Also du arbeitest ja auch mit deinen PatientInnen so, aber vermutlich gibt es auch Daten dazu.
Ja, es gibt super Daten dazu. Es hat mich einfach total begeistert, deswegen habe ich mir das Thema ja auch gewünscht. Es gibt eigentlich viele Daten zu diesen Themen, Daten, die auch verschiedene Arten von Krankheiten betreffen. Und es gibt jetzt aber eben auch eine Studie, seit 2023 ist die publiziert an guter Stelle, nämlich in Nature Communications, die diesen Zusammenhang zwischen der Flexibilität in unserer Wärmeregulation und Gesundheit richtig toll zeigt. Das ist eine Studie, bei der wurden 92.000 Teilnehmer, also das ist eine wirklich wahnsinnig große Probandenzahl für solche Fragestellungen, gemessen. 7 Tage und 7 Nächte lang wurde die Temperatur ganz einfach am Handgelenk gemessen. Mhm. Deswegen, wer das zu Hause nachmachen möchte, kann sich einfach mit so einem Handgelenks-Messarmband ausstatten.
Ist das dann mit der Uhr verknüpft oder so, wenn man das im Internet kauft?
Das ist ohne Uhr. Die billigen Dinger, die so 8-9 Euro kosten, die sind ohne alles andere. Das ist nur ein
Thermometer. Das zeigt es einfach quasi an und man müsste das mitschreiben?
Nee, das zeigt es nicht an, sondern das spielt es aufs Handy.
Ah ja, okay.
Genau, man hat dann so eine Übersicht hinterher.
Ah ja, ach wie
genau.
Cool.
Ist ganz
cool. Und so ähnlich haben die das in dieser Studie gemacht.
Genau.
Eben über 7 Tage und Nächte, 7 mal 24 Stunden, eine Temperaturkurve am Handgelenk erstellt bei 92.000 Menschen.
Probanden, genau.
Ja.
Mhm. Das heißt, die haben in dieser Studie nur die periphere Körpertemperatur gemessen, die aber, das wusste man aus Vorstudien, eben ganz direkt Ausdruck darüber gibt, was mit der Körperkerntemperatur passiert. Es reicht aus, die periphere Körpertemperatur zu messen. Wir brauchen keine zentrale Kerntemperatur, um Gesundheitsaussagen zu machen.
Weil die natürlich auch viel mehr schwankt in der Peripherie als zentral. Und uns geht es ja um diese guten Schwankungen.
Genau, uns geht es um die guten Schwankungen. Und die guten Schwankungen sind Schwankungen, die ungefähr 6 Grad sind. Zwischen Wachen und Schlafen.
Aha.
Das Spannende ist, dass selbst wenn man zum Beispiel tagsüber Sport macht, diese Handgelenkstemperatur nicht so stark ansteigt, wie wenn man schläft. Also man kann Effekte von Sport zum Beispiel sehen, aber man kann das Schlafen noch viel besser sehen.
Spannend. Ja, ich bin kürzlich vom Laufen nach Hause gekommen und hatte noch immer eiskalte Hände und habe zu Moritz gesagt, wie kann das sein, dass ich noch immer eiskalte Hände habe, nachdem ich jetzt hier so lange laufen war? Mhm. Okay, also das hängt viel mehr mit meinem Zirkadian. Also Zirkadian heißt ja immer in diesem Tag-Nacht-Verlauf mit diesem Rhythmus zusammen noch mehr als mit meiner Bewegung.
Ja, es ist sicher anders, wenn du jetzt dein Temperaturarmband mit in die Badewanne nimmst, ne? Dann,
klar.
aber im Wesentlichen, man kriegt richtig gute Daten, man braucht keine weiteren Vorkehrungen zu treffen.
Mhm.
Genau. Und was man eben auch gesehen hat, lässt sich mit einem Schlagwort eigentlich sehr schön zusammenfassen, nämlich je flacher die Temperaturlandschaft, umso größer das Gesundheitsrisiko. Ich möchte das noch mal ein bisschen erklären.
Mhm.
Bei Menschen, die gesund geblieben sind nach diesen 7 Tagen Messung, war die Schwankung im Mittel bei 6 Grad Celsius zwischen Schlaf und Wachsein, ja?
Genau, und ein Jahr später hat man quasi.
Und ein Jahr später hat man bei allen diesen Probanden noch mal geschaut, was für neue Diagnosen sind dazugekommen? Also was für Diagnosen sind in dem Jahr nach der Messung neu gestellt worden bei den Probanden?
Mhm.
Und da sieht man eben, je je stärker dieser Wert von 6 Grad nach unten sinkt, umso stärker steigen die Gesundheitsrisiken an. Und zwar richtig stark. Man rechnet in der Statistik ja immer so Standardabweichungen, das müssen wir jetzt nicht erklären. Aber 2 Standardabweichungen waren 1,8 Grad.
Mhm.
6 Grad minus 1,8 Grad, also bei 4,2 Grad Unterschied nur zwischen Schlafen und Wachen, waren die Gesundheitsrisiken extrem gestiegen, sodass im Jahr nach dieser Messung plötzlich das Risiko für eine Diagnose Fettleber um 91% gestiegen war, für die Diagnose Diabetes mellitus Typ 2 um 69% gestiegen, für Schlafstörungen, Nierenversagen, Bluthochdruck, für Pneumonien, sogar für Divertikulose, das ist so eine Darmkrankheit, und auch für Angststörungen, also für psychische Erkrankungen, sind die Gesundheitsrisiken enorm gestiegen, wenn diese Messung eben ergeben hat, dass die Temperaturvariabilität eingeschränkt war bei den Menschen.
Ja, und das ist schon richtig krass. Also, dass man sagen kann, ein Mensch, der eben eher auf die 4 Grad sozusagen in seiner Differenz nur noch kommt und nicht auf die 6 Grad, der hat ein viel höheres Risiko, wenn er nicht eh schon die Diagnose hat, für Stoffwechselerkrankungen und einfach diese großen Krankheitsbilder, die wir heute gesellschaftlich haben, aufweist. Ja, richtig spannend. Das heißt, ja, sowohl diagnostisch es herzunehmen, aber natürlich auch diese Fähigkeit, wie man diese Varianz behält oder lernt oder ja, genau, wie das eigentlich geht. Das sind schon richtig krasse Daten. Cool, spannend. Danke, Simone. Und für mich schließt sich natürlich jetzt direkt die Frage an, wie kann man denn das lernen oder woher kommt es denn?
Ja, das ist natürlich spannend, weil diese Daten natürlich wahrscheinlich auch zeigen, dass die Menschen, bevor sie eine Diagnose haben, schon die ersten Stoffwechseleinschränkungen und so weiter haben. Ja, das heißt, die Risikofaktoren sind bestimmt vorher schon da. Die Temperatur zeigt das nur, dass Risiken schon da sind. Hm?
Ja, ähnlich jetzt wie zum Beispiel beim Mikrobiom. Ich glaube, in dem Podcast hatten wir das auch, gell? Wenn die Differenz der Keime eingeschränkter ist, hat man ein höheres Risiko für diverse Krankheitsbilder und vice versa. Also es ist ja immer die Frage, wo ist Henne, wo ist Ei? Das wissen wir jetzt in dem Fall auch nicht, aber es korreliert einfach.
Es korreliert direkt und mit wirklich eindrucksvollen Daten.
Ja.
Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was kann man tun, um an dieser Stelle für Gesundheit zu sorgen, um
genau.
Die Wärmeregulationsvariabilität zu erhöhen,
ja.
Um gesund zu bleiben.
Wie machst du das mit deinen Patientinnen oder bei dir selber auch, ja?
Ja. Und ich muss jetzt noch mal einen Salto rückwärts machen an dieser Stelle und noch einmal sagen, es ist doch spannend, dass Frauen, solange sie einen Zyklus haben, eigentlich zu diesem Tag-Nacht-Wärmerhythmus noch einen monatlichen Wärmerhythmus dazu haben. Nämlich ist die Körpertemperatur in der ersten Zyklushälfte bis zum Eisprung niedriger als in der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung. Und in Schwangerschaften durch die Schwangerschaft auch noch mal höher. Das heißt, Frauen haben da eine etwas stärkere Flexibilität sowieso schon eingebaut in diesem Wärmeorganismus. Aber zurück zu deiner Frage. Naja, das erste.
Jetzt muss ich auch noch mal kurz eingreifen. Ja. Also genau, wir Frauen haben noch diesen Zyklus, zumindest zu einer gewissen Zeit in unserem Leben, der vermutlich dann auch relativ gesund ist. Und gibt es eigentlich auch einen Jahresrhythmus, frage ich mich gerade, weil Tiere, das gibt ja sicher unterschiedliche Tiere, die haben, wenn die jetzt einen Winterschlaf machen oder so, werden die auch noch einen Jahresrhythmus haben?
Also ich kann mir das gut vorstellen, Daten kenne ich dazu nicht, aber wir wissen ja zum Beispiel, dass der TSH-Wert im Jahresrhythmus schwankt.
Also dieser Schilddrüsenwert.
Also der Schilddrüsenwert. Mhm. Das heißt, wir haben im Sommer etwas weniger Schilddrüsenhormone im Blut als im Winter. Das ist gut, wenn man das als Allgemeinärztin weiß, weil man möchte nicht die Hormondosis jetzt von Menschen mit Unterfunktion im Winter immer neu hochsetzen und im Sommer wieder neu runtersetzen. Wenn man das im Hinterkopf hat, dass dieser Wert schwankt im Jahresrhythmus. Und die Schilddrüsenhormone haben unmittelbar mit der Wärmeregulation zu tun.
Richtig.
Also es kann schon sein, dass es da auch einen Jahresrhythmus gibt. Halte ich für absolut möglich, aber ich glaube, gemessen wurde das bisher nicht.
Und weißt du, ob es auch im Lebensverlauf abnimmt, diese Variabilität, wie das jetzt bei anderen? Also ich denke mir, zum Beispiel die Herzratenvariabilität, die nimmt meines Wissens nach auch einfach im Alter ab oder jetzt auch einfach die Elastizität unseres Gewebes und unserer Gefäße, die nimmt ja einfach im Laufe des Lebens ab und deshalb neigen wir ja auch zu vielen Krankheiten dann im Alter. Weißt du, wie das bei der Wärme ist?
Also bei Frauen nimmt sie mit den Wechseljahren ab, das ist ganz klar.
Oh ja, großes Temperaturwirrwarr
in den Wechseljahren,
ja.
Ja, vielleicht, wenn man es positiv beschreibt, vielleicht auch ganz große Wärmefreisetzung, die dann passiert. Und ich würde jedenfalls aus meiner Erfahrung als Mutter auch sagen, dass es bei Kindern besonders stark ist, diese vor allem diese Tag-Nacht-Rhythmik. Also ein kleines Kind aus der Wiege zu heben, was das für eine Wärmeabstrahlung hat, ist, glaube ich, schon noch mal was anderes als ein alter Mensch.
Mhm.
Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass es zu solchen Themen mehr Forschung gäbe. Ich glaube, es wäre auch wichtig, um zu identifizieren, an welchen Stellen da auch Arbeit zu tun ist. Für uns Ärztinnen auch, aber auch Bewusstsein zu schaffen bei den Menschen, was man eigentlich tun kann, um diese Flexibilität zu erhalten. Weil wenn wir uns einmal ganz kurz vorstellen, wie Menschen in der Evolution geworden sind, dann haben wir eben nicht in hochgedämmten Häusern gewohnt und haben im Winter keine Michelin-Männchen, Down-Mäntel getragen und irgendwelche Moonboots oder so, um uns der Kälte auszusetzen, sondern wir haben viel stärker mit den Jahreszeiten, Wärmeverhältnissen gelebt und mussten auch mit denen klarkommen und hatten sicherlich auch die Tools dafür. Und ich glaube, an der Stelle sind wir ähnlich degeneriert wie durch Sitzen und haben eigentlich diese Möglichkeit gar nicht mehr so richtig, das zu lernen und jedes Jahr aufs Neue eigentlich wieder zu aktivieren.
Mhm.
Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Der führt mich natürlich auch dazu zu sagen, gut, wie können wir uns das im Kleinen zumindest wiederholen? Wir sind jetzt eben, wohnen jetzt eben nicht mehr in irgendwelchen Bruchbuden und sind den ganzen Tag auf dem Feld und treiben Ackerbau, dünn bekleidet, sondern haben jetzt unsere luxuriösen Wohn- und Lebensverhältnisse. Und in denen brauchen wir aber wahrscheinlich diese Reize, um gesund zu bleiben, weil so ist der Mensch in der Evolution angepasst.
Ja, wir werden so ein bisschen träge und faul, ja, was viele natürliche Körper Organismen und Funktionen angeht, wie mit dem Sitzen oder mit Bewegungen und ja, total interessant. Und wie baust du das jetzt in den Alltag ein oder was kannst du uns an Empfehlungen geben, wie wir das trotz unserer warmen Jacken und unserer Fußbodenheizung üben können und flexibel bleiben?
Also ich glaube, der erste Punkt ist erstmal überhaupt das zu begreifen, dass es ein wichtiges Gesundheitsthema ist.
Ja.
Und deswegen bin ich total froh, dass ihr das Thema jetzt bringt. Das ist, ich glaube, ist wichtig. In meinem ärztlichen Alltag sieht das so aus, dass ich die Menschen frage. Interessanterweise kann ein Teil der Menschen ganz gut Auskunft geben über, wo ich immer friere und wo ich immer warm bin. Ein anderer Teil kann kaum Auskunft darüber geben. Ich glaube, wir haben auch alle so einzelne Patienten in der Praxis, die im T-Shirt kommen, wenn draußen minus 10 Grad ist und nichts merken.
Ja.
Das ist mal das Erste, da überhaupt das mal ins Gespräch zu bringen und zu bewegen. Das Zweite ist für mich, das zu untersuchen, indem ich einfach mit meiner Hand taste, wo ist jemand warm, wo ist jemand kalt. Interessanterweise stimmt das nicht gerade immer damit überein, was die Menschen mir vorher gesagt haben, sondern das klafft oft weit auseinander. Und das Dritte und sicherlich das Wichtigste ist dann eben ins Gespräch darüber zu kommen, was kann man jetzt tun, um diese Thermoflexibilität zu erhöhen.
Ja.
Und man kann da sogar ein bisschen in die Wissenschaft gucken. Es gab nämlich durchaus Wärmeinterventionen, einerseits, um zu beforschen, was das zum Beispiel emotional mit Menschen macht, andererseits auch, um zu beforschen, was macht es mit dem Immunsystem und drittens auch, um zu beforschen, was macht das mit den Emotionen und mit psychischen Erkrankungen. Und da sieht man eben eins ganz deutlich, wenn man Interventionen macht, die sich auf Wärme- und Kälteflexibilität beziehen, dann helfen die schnell und effektiv.
Ha, für diese anderen Bereiche.
Genau.
Ja.
Mhm. Zum Beispiel kann eine Hyperthermiebehandlung, da gibt es eine Depressionsstudie, extrem spannend, müssen wir ein anderes Mal drüber sprechen. Eine einzige Hyperthermiebehandlung kann für 6 Wochen diese Thermoregulationsvariabilität in Ordnung bringen.
Wow.
Ja, das ist schon relativ atemberaubend, weil das einzelne kleine Interventionen sind. Und was Menschen selber machen können, sind diese ganzen lustigen Dinge, die wir in unserer Kultur von den Kneipp-Anwendungen zum Beispiel kennen, die es in anderen Kulturen aber auch gibt. Das sind so Dinge wie morgens einmal eine kleine Runde, und da reicht auch wirklich eine kleine Runde, barfuß durch den Schnee laufen oder durch den Raureif laufen. Das ist so eine 3-Minuten-Intervention. Wer es macht, merkt sofort, die macht sofort richtig gute Laune, macht richtig wach, und es dauert anschließend, wenn man dann in den Wollsocken steckt, vielleicht 1-2 Minuten, dann werden die Füße richtig warm. Auch ein sehr angenehmes Gefühl.
Mhm.
Man kann aber auch natürlich beim Duschen mal die Füße oder die Beine oder, wenn man sich traut, auch den ganzen Körper mal kurz kalt abduschen. Man kann in den Bach, an dem man vorbeikommt, die Füße reinstrecken. Ich finde das zum Beispiel hier bei uns in den Bergen im Sommer wunderbar, beim Wandern an Bächen Halt zu machen und ein Fußbad zu nehmen im kühlen Bach.
Mhm.
Ebenso wunderbar ist es dann, den Buff ins kalte Wasser zu schmeißen und kalt und nass wieder auf den Kopf zu setzen, um sich einen kühlen Kopf zu holen.
Ja.
Das sind so mögliche Kälteinterventionen, die man machen kann. Das kann man natürlich ganz schön, ganz individuell schauen, wo passt es bei wem in den Tagesablauf rein. Und das Gegenbild dazu sind die Wärmeinterventionen und jetzt im Winter sicherlich auch welche, mit denen man vielleicht anfangen sollte, wenn man da jetzt noch nicht so geübt ist. Das sind so Sachen wie ein heißes Fußbad machen vorm Schlafengehen oder ein heißes Fußbad machen, wenn man erschöpft bis erschüttert von der Arbeit zurückkommt, hat sofort eine extrem beruhigende Wirkung. Außer man scrollt dabei durch Instagram, dann ist nicht ganz so gut. man kann sich Organwickel machen, man kann mit der Wärmflasche ins Bett gehen. Auch da gibt es ganz viele Möglichkeiten, mit dem Thema Wärme einfach mal in eine Beziehung zu kommen und zu arbeiten und zu gucken, wo kann ich mich da ein bisschen fordern, wo kann ich meinen Organismus fordern. Wohl wissen, dass das alles Dinge sind, die nicht nur Spaß machen, sondern eben auch für die Gesundheit total gut sind.
Ja, ich denke mir auch gerade, dieses Thema Wärme hat, glaube ich, klar, wie mit dem Thema Schlaf, Bewegung und so, aber es ist so unmittelbar, hat, glaube ich, so viel auch mit dem Thema Anspannen und Loslassen zu tun. Und wir sind ja so viel in unserer Gesellschaft so chronisch angespannt. Und für mich macht das total Sinn, dass diese subtile Anspannung natürlich uns auch nicht ermöglicht, dass unsere Gefäße richtig auf und zu machen, was ja ein wesentlicher Faktor ist für Wärmeregulation. Und wenn ich jetzt mich vielleicht gar nicht mal so sehr frage, oh, wie kann ich jetzt entspannen gerade, sondern eher, wie kann ich mich denn jetzt gerade warm machen oder so, über diesen Bogen vielleicht viel leichter Zugriff auch zu so einem Thema kriege, wo ja dann der Gesundheitseffekt auch wieder total eng zusammenhängt.
Ja, unbedingt. Also jemandem zu sagen, sie müssen sich mehr entspannen, ne? Also es ist,
ja,
das ist, glaube ich,
Also
ja. das ist eine richtige ärztliche Fehlleistung eigentlich. Und klar, wenn wir zum Beispiel empfehlen, 10 Minuten Fußbad nach der Arbeit und hinterher noch 10 Minuten in den wärmsten Wollsocken unter die Decke aufs Sofa legen, dann haben wir eigentlich 2 Interventionen auf einmal gemacht, weil wir können davon ausgehen, dass der Mensch entspannter ist hinterher. Natürlich hat er einen starken vegetativen Reflex, ja, durch diese Wärme an den Füßen. Die ganze Gegenregulation, die einsetzt. Wir haben einen fast schlafähnlichen Zustand, den wir damit hervorrufen. Wir haben natürlich aber auch den ganzen Bogen von emotionalem Wohlfühlen. Ne? Wir kennen das alle gut, wenn wir uns erschrecken oder wenn wir 6 Stunden sehr gestresst mit dem Computer gearbeitet haben, wo wir dann warm sind und wo wir dann kalt sind. Ja,
wir also haben wenn ja uns, oft auch gar kein Empfinden mehr dafür.
Ja, naja, die Sprache hat noch ein Empfinden, ne? Die sagt dann, der Kopf raucht uns oder kalte Füße kriegen ist ja auch zum Beispiel so ein stehender Begriff. Und das ist ja auch genau das, was passiert. Und das ist genau das, was wir mit solchen kleinen Interventionen total schnell behandeln können, effektiv behandeln können. Und natürlich würde ich jetzt wahnsinnig gerne über Wohlgefühl bei fiebernden Kindern und fiebernden Erwachsenen und so sprechen, über Krebsrisiken und Wärme, über Krebsbehandlung und Wärme, über Depression und Wärme, über Emotionen und Wärme. Es gibt ganz viele wunderbare Studien und ich will es nur einreißen. Das Thema ist, kragt weitaus in andere Bereiche der Medizin und der Gesundheit.
Ja, da macht es so deutlich.
Es lohnt sich total, sich damit intensiver zu beschäftigen.
Ja, stimmt. Also es ist so ein guter Link. Also Wärme, Emotion, Entspannung, Immunsystem. Ja, genau, dass es einfach super eng zusammenhängt. Und für mich macht schon auch Sinn, dass natürlich, wie die anderen Themen, zum Beispiel Ernährung, natürlich auch, ich weiß, in anderen Medizinrichtungen, im Ayurveda ist es ja ganz ausgeprägt. Ich glaube, in der chinesischen Medizin auch, dass es warme Nahrungsmittel, kalte Nahrungsmittel gibt. Das heißt, da ist auch wieder ein Link. Und natürlich über die Bewegung mache ich natürlich auch ganz viel mit meinem Wärmeorganismus. Also genau, die Themen greifen alle ganz doll ineinander.
Ja, und wir haben, wo du jetzt über Ayurveda, und muss ich jetzt noch eine Sache kurz hinzufügen, weil ich die mal so eigentlich schockierend finde. Wir haben ein ähnliches Thema in der europäischen Naturheilkunde, Phytotherapie, in der anthroposophischen Medizin, in der Homöopathie eigentlich auch. Nämlich, dass wir Heilpflanzen zum Beispiel einteilen, in welche die eher Wärme fördern oder in welche die eher das Abkühlen fördern. Und das ist was, was in der konventionellen Medizin eigentlich wie verloren gegangen ist. Wir haben gar keine Medikamente in der konventionellen Medizin mehr, um zum Beispiel dieses Fieber, von dem man aus vielen Studien weiß, wie günstig es ist, wie sehr es aufs vegetative Nervensystem wirkt, wie gut es aufs Immunsystem wirkt und so weiter. Wir haben in der konventionellen Medizin eigentlich keine Medikamente, die Fiebern unterstützen, obwohl es eigentlich ein mega Gesundheitsfaktor ist. Wir haben aber in der Naturheilkunde und in der anthroposophischen Medizin, die ich jetzt viel mache, immer noch viele Medikamente, mit denen wir zum Beispiel Fieber unterstützen können. Ist auch ein Baustein in meiner Praxis. Wenn die Menschen mir erzählen, sie haben seit 10 Jahren kein Fieber mehr gehabt, dann sage ich, und beim nächsten Infekt melden sie sich. Ich möchte, dass sie endlich mal wieder Fieber haben, weil ich weiß, dass das für ihre Gesundheit eine hohe präventive Wirkung hat.
Cool, ja, oder umgedreht denke ich mir auch gerade, unsere Tochter war gerade krank und hatte so lange so hohes Fieber. Und dann haben wir ihr irgendwann nochmal diese Fieberzäpfchen gegeben. Das ist auch eine naturheilkundliche Kombination. Und es ging ihr so viel besser dann mit dem Fieber, wo wir vorher dachten, oje, oje, braucht sie jetzt doch bald eine Infusion und Flüssigkeit. Und dann hatte sie wieder einfach eine andere innere Kraft, um mit dem Fieber dann umzugehen.
Ja.
Ja, und das ist ja schon, finde ich auch tatsächlich richtig schade in der Schulmedizin, dass es dafür in der Allgemeinbevölkerung ja gar kein Wissen mehr gibt und man sofort einen Schmerzsaft nimmt, der fast immer auch das Fieber eben blockt. Das weiß man ja oft auch gar nicht. Das wissen die Menschen oft nicht. Wenn dann frage ich, haben Sie Ihrem Kind was Fiebersenkendes gegeben? Nein, nein. Und dann frage ich, was haben Sie irgendwas gegeben? Ja, den Schmerzsaft. Und genau, leider drückt der auch das Fieber. Aber das ist natürlich jetzt echt einfach.
Das Wort Saft ist auch ein bisschen gemein. Ne?
Das stimmt. ja, das stimmt. Ja. Aber das ist natürlich ein riesiges Thema nochmal. Aber ich freue mich, dass wir es noch mit aufgegriffen haben, weil das Fieber natürlich, wenn wir jetzt sagen, wie können wir in unserem Alltag sozusagen Wärmereize, Kältereize setzen, um diese Variabilität zu üben, gehört das Fieber einfach schon mit dazu als ein doller Wärmereiz vom Organismus, der uns hilft, diese Variabilität weiter beizubehalten und da flexibel zu bleiben und das wiederum super gesundheitsförderlich für diverse Stoffwechselerkrankungen, Krebs etc. ist. Cool. Schön, Simone. Ich würde denken, das ist ein guter Bogen. Fehlt dir was Wichtiges an dieser Stelle?
Nein, also ich hätte Lust, noch 4 Stunden weiterzumachen zu diesem Thema und hoffe, dass wir einfach nochmal vielleicht eins der spannenden Themen aufgreifen können. Und ansonsten möchte ich mich total herzlich bedanken für dieses schöne Gespräch und für das Zuhören bis zu dieser Stelle. Macht euch ein Fußbad und genießt es.
Ja, vielen Dank. Ich denke mir auch, jetzt wir achten auf die Ernährung, auf die Bewegung und vielleicht nach diesem Podcast entwickeln wir so ein kleines Wärme-Sinnesorgan, um darauf auch das mit in unseren Alltag zu nehmen. Vielen Dank, Simone. Und euch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.